Hallo liebe Freunde, hier ist Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Scholz. Wir grüßen euch ganz lieb. Es ist ein ganz schöner Sonntag und ihr habt uns wieder eingeschaltet. Wir sind euch sehr, sehr dankbar. Inzwischen haben wir schon wieder März. Es ist 2019 März. Heute ist der Jan, da kannst du mir
heute
helfen.
Ich kann dir helfen, ich habe recherchiert. Heute ist der 17. März. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig, diese Woche in bäriger Stimmung. Wir sind in Prosecco-Laune. Es ist ein wunderschöner, regnerischer Vormittag hier bei mir in Berlin. Schöneberg hätte ich fast gesagt, aber es ist ja gar nicht an der Grenze von Schöneberg zu Mitte.
Ja.
Ist das? Ist das noch, sag mal, du bist doch jetzt länger schon in Berlin. Ist Schöneberg schon Mitte?
Oder? Schöneberg ist nicht Mitte. Schöneberg ist ein ganz eigener Bezirk, der, so im westlichen Teil von Berlin. Mitte kommt dann, grenzt so langsam an. Das wird aber durch die Hauptstraße und die Querstraßen und der Spree alles so ein bisschen getrennt. Schöneberg ist sehr unabhängig, ist ein ganz eigenes Viertel, in dem man sich, sage ich mal, auch bewegen kann, ohne die anderen Viertel zu kreuzen, zu
berühren. Ich habe den Eindruck, man kann sich in Schöneberg auch bewegen, ohne in dieser heteronormativen Welt.
Man kann sich in Schöneberg also bewegen, ohne heterosexuelle Menschen zu treffen. Das stimmt. Über Jahre hinweg.
Genau. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Olli, in welchem Teil von Berlin bist du denn gerade eigentlich? Warum sind wir nicht zusammen in Berlin?
Weil ich immer noch hier in Charlottenburg wohne, wo ich schon seit Jahren wohne.
Oh, da gehe ich gar nicht mehr. Gar nicht mehr hin.
Gar nicht mehr.
Zu hip.
Ich habe gedacht, wir fangen heute mal die Sendung mit ganz leichten Themen an und machen mal wieder eine leichte Sendung und geben dieser Sendung auch mal einen leichten Namen. Ich habe den Sendungstitel noch nicht, der wird uns bestimmt einfallen, aber es gibt so viele kleine Sachen, die ich heute mit dir besprechen wollte. Ich habe mir mal richtig kleine Notizen gemacht, Jan. Oh. Das gibt's gar nicht. Und ich war gestern Abend, wollte ich sagen, auf einem Konzert von Florence in the Machine. Kennst du die eigentlich, Florence?
Ja, kenne ich, und ich habe gestern von mehreren Leuten, die ich alle cool finde, und du hast auch was, also dich finde ich auch cool, du hast auch was gepostet, aber die waren alle da, in der Mercedes-Benz-Arena.
Daniel Brühl war da gestern auch.
Das gibt's doch gar nicht. Lecco mio, ist der nicht in Spanien oder in der Tapas-Bar? Muss der nicht irgendwie Dattel in Speckmäntel einhüllen?
Der ist auf einer kleinen Dattel im Speckmantel rübergeflogen, genau. Der war auch da, alle waren sie da. Ich muss aber sagen, mir war es zu groß. Mercedes-Benz.
Da lập tức lao đến, đầu đạn K-28 và súng của Ly Tâm. Hoàng Ưng đột nhiên kêu lên khi bắt gặp đầu đạn nằm trên mặt cỏ. Đây là khẩu súng anh ta cải tạo cho cô, nên anh ta nhận ra ngay. Là máu của Ly Tâm. Lập Hồ từng nghiên cứu nhóm máu của Ly Tâm trong một thời gian dài.
Tolles Konzert. Und vorgestern, das war die große Frauenrockwoche, war ich bei Lina Larissa Strahl, die Darstellerin von Bibi, die ja seit längerem Musik macht, und war da auf dem Konzert, Jan.
Das war auch das habe ich in deiner Instagram-Story gesehen. Ja. Das war die große Olli Schulz Konzertwoche. Ich fand beim Florence in the Machine Konzert.
Tiếp tục chạy ra, sinh mạng cô đang từ từ mất đi. Phát đèn đó không cướp được mạng sống của cô, nếu không cô sẽ không tỉnh táo như lúc này. Ly Tâm cố gắng mở mắt nhìn bốn phía xung quanh, cô vẫn chưa muốn chết. Ly Tâm không nhìn thấy gì cả, trên người cô bị dày bởi thứ.
Mannheim, als ich auf Tour war vor anderthalb Monaten, da bin ich durch Mannheim gelaufen, um mir diese wunderschöne Stadt ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Und da bin ich ganz lange da gibt's irgendwie so einen Turm in der Mitte, ich glaube so ein alter Wasserturm. Das ist auch, glaube ich, der Ort, wo man in Mannheim Leute hinführt, um einem zu zeigen,
gì đó nên che khuất tầm mắt của cô. Cô chỉ thấy một bên tối một bên sáng, chắc là có ánh đèn chiếu vào. Ly Tâm muốn đẩy thứ che mặt cô, nhưng chân tay cô bị trói chặt không thể nhúc nhích, bụng cô đau kinh khủng, ảnh hưởng từ vết đèn bị bắn. Lão đại, sao lão đại là
đại? Instagram-Seite damals von Karl Benz gemacht, die Berta.
Ja, genau. Und ich habe aber gedacht, ist das nicht schade? Da hat Mannheim jetzt gerade mal was gefunden, worauf du richtig stolz sein kann. Ansonsten hat die Stadt wirklich hart getroffen. Erstmal die Menschen.
Naja,
dann diese Nähe zum furchtbaren Heidelberg.
Là ai? Hơi thở và sự dễ dụ nhẹ cũng đủ khiến Lam Tư phát xét. Mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người đi cùng Lam Tư gầm lên.
Bushido, dass Bushido jetzt auch Gendersprache macht und immer Fotzen und Fotzinnen sagt. Oder
sagt er?
Nee, als Gag habe ich das in der Sendung gemacht. Das war aber der letzte Witz, bevor ich übergebe ans Orchester. Dann habe ich gesagt, ja, Bushido sagt ja auch mal Fotzen und Fotzinnen. Apropos, hier ist das Rundfunk-Tanzorchester.
Liegt es mir auf der Seele, du hast einen großen Fehler gemacht mit dieser Currywurst-Testaktion. Also wenn du ein richtiger Tourtyp bist, man kann die Qualität eines Hotels nicht in der Currywurst, die gab es übrigens vor 10 Jahren noch gar nicht im Spät, so im Service, sondern am Club-Sandwich. nachts noch irgendwie der Koch am Ackern ist, dass die 24 Stunden, ja, und das finde ich gut. Und eine Sache ist mir aufgefallen, dass ich war mal in Bonn in so einem teuren, also von der Telekom, so ein Hotel, wo, glaube ich, die Manager zum Bumsen immer hinfahren, wenn sie ihre Ehefrauen betrügen. Das ist so ein bisschen, das ist so ein Telekom-Hotel, das heißt...
Mix. Make it go like that.
Ausbildung bekommen. Das fand ich wahnsinnig befremdlich.
Ja, und das, wenn das die Frau an der Rezeption ist, die dann auch das Essen hochbringt oder zubereitet, das habe ich mir aber immer gedacht, bei den Nudeln, die man da abends bekommt, ob das quasi was ist, was dann wirklich noch die Hiwis machen. Die Köche sind schon längst nach Hause gelaufen. Machen das die Hiwis und dann zieht das irgendwie, das Club-Sandwich wird dann in... Und ob man da irgendwie Würmer hat oder sowas.
Ja, wenn du schon sagst.
Ja, du kannst ja einfach so in die Küche reingehen und dann da irgendwie Essen zubereiten für Leute professionell. Das geht ja nicht. Und ich habe gedacht, ob das vielleicht so ein vorgeschobener Vorwand war, um bei uns früher in Bremen-Nord den Gastromarkt sauber zu halten von den ganzen versifften... mäßigen Gesundheitszeugnis vorliegen beim Gesundheitsamt. Ich meine, wir sind immer noch in Deutschland. Ja. Weißt du, das Einzige, was man hier machen kann ohne Bescheinigung, ist Kinder erziehen.
Das stimmt. Ansonsten gibt's hier nicht viel, was man noch machen kann. Wir sind auch alle... Ey, Jan, was ich noch sagen wollte, ne?
Ja.
Justin Bieber geht's gerade nicht so gut. Wollen wir darüber auch heute nochmal eigentlich reden?
Erstmal müssen wir den Bann der letzten Woche brechen. Ja. Uns ist nicht eingefallen, wie diese eine Firma heißt.
Seeberger. Wissen jetzt,
es gibt aber noch andere Firmen. Es gibt noch, keine Ahnung, Farmers Market oder...
Es gibt alle mit.
Farmers Snack und Ölche und so.
I know they do they share, but now I don't go fit close my mouth. My people know they wait no. See ya then they hate no.
Die ganze Woche eh schon immer so Michael Jackson Imitation für den privaten Gebrauch.
Ich habe diese Aufnahme, du hast mir das auch zugeschickt. Und zwar, ich habe gesehen, du hast viele Imitationen gemacht, aber die beste besitze ich, die hast du mir eingesprochen. Das ist wirklich, als wenn Michael aus dem Jenseits mich anruft und mir nochmal ein Lied einsingt. Das ist
Wahnsinn. Echt Michael verteidigt. Und zwar immer auch mit dem Argument, und das kann ich schon nachvollziehen. Jetzt wird er ja verurteilt, quasi nochmal nachträglich. Erstmal ist er tot, er kann sich nicht mehr wehren. Ich meine, dass das auf einmal eine Kategorie ist im Land der Todesstrafe, ist interessant. Mhm. Also wo Leute quasi verurteilt werden zum Tode und sich danach nicht mehr wehren können und wie viele Leute da umgebracht wurden, naja, egal. Aber dann auch, der ist doch juristisch freigesprochen worden, dann kann das doch nicht heißen, dass der trotzdem schuldig ist. Das war so ein Argument.
Ja, das ist so ein Argument gewesen, aber was ich ja auch interessant finde, dadurch, dass natürlich diese Dokumentation draußen ist, sich jeder die anguckt, ist es so, dass die Meinung sofort verhärten und ich möchte hier auch eigentlich nicht so ein Meinungsmacher sein in der Sendung, sondern wir haben das, glaube ich, relativ emotional. Kurz einen Tag, nachdem wir die Doku gesehen haben, habe ich das hier erzählt und war auch noch ziemlich aufgewühlt, weil das ein hartes Thema ist und das ist eine vierstündige Dokumentation. Und das ist ein schwieriges Thema und ich finde, man sollte differenziert darüber auch reden und cool und das haben wir bestimmt nicht immer alles richtig gesagt, aber das ist ja hier nicht die Sendung, die der Status quo der Meinung ist, wo alles stimmt und wo ich mir selber auch teilweise unsicher bin, weil wie man sich dazu verhalten hat. Ich finde nur nicht, dass man sich gesellschaftlich verhärten muss, ob man jetzt pro oder anti Michael Jackson ist, sondern das ist eine krasse Geschichte über jemanden, der wohl offensichtlich pädophil war. Das sehe ich so jedenfalls in der Dokumentation. Inwieweit was wahr ist und so, ich möchte das hier nicht als eine vierstündige Dokumentation aufschlüsseln, aber man muss darüber auch mal reden können, ohne dass man sich gegenseitig gleich anklagt, wenn man eigene Meinung oder Empfinden für diese Dokumentation hat.
Ja, und ich kann das schon nachvollziehen. Natürlich werden da zwei Opfer ganz lange zu Wort in der Dokumentation, ohne dass eine Gegenposition artikuliert wird. Das ist erstmal schwer, weil er lebt ja nicht mehr. Und ich würde sagen, so persönlich habe ich auch daraus gezogen, dass es nicht, ich bin mir nicht sicher, ob man das darüber klären kann. Aber mir hat das wahnsinnig viel illustriert, wie so Missbrauch funktioniert. Das wusste ich zwar vorher auch schon und mit diesen ganzen katholischen Kirchengeschichten ahnte man das auch. Aber anhand dieses Beispiels, was ja so offensichtlich vor unser aller Augen stattgefunden hat, weißt du, das ist das Interessante daran. Also man selber war ja Zeuge, wie der mit den Jungs durch irgendwelche Freizeitparks gelaufen ist.
Und man hielt das für so ein Spleen und so. Ja, man hat 30 Jahre, hat man sich, hat die Gesellschaft, weil das nun mal auch der größte Star war und weil man das nicht wahrhaben wollte, vielleicht sich das so angeguckt, warum der dich da so, du hast mir dieses Video von diesem Online-Comedian geschickt, der sich als Michael Jackson verkleidet hat, was natürlich wahnsinnig makaber, andererseits genauso ein paar Sachen auf den Punkt bringt, ne? Warum baut man das? Warum hat man, ja, Michael Jackson war irgendwie krank, das ist klar. Aber wie gesagt, es ist eine Sache, die, ich weiß nicht, das wird sich, glaube ich, mit der Zeit zeigen, wie man damit umgeht. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so sagen kann, ob Michael Jackson, also ich habe neulich Beat It im Auto gehört wieder und dachte, was für ein mega Song, der ist unsterblich. Und ja, ganz ehrlich, es klingt jetzt, nein, ist auch wenn es makaber klingt, ich glaube, was ich als Musiker sagen kann, ist, auch wenn es jetzt esoterisch klingt, die Musik, die du als Künstler machst oder deine Kunst, ist manchmal größer als der Künstler selber. Und da gehören eine Menge Leute zu, die diese Songs kreiert haben von Michael Jackson. Quincy Jones, der das alles produziert hat. Dann diese unglaublichen Musiker, Eddie Van Halen, der dieses Solo eingespielt hat, was fast nicht nachzuspielen ist. Es sind ganz viele kleine Sachen und Michael Jackson war der große Star, aber seine Musik ist größer als er selber und auch größer als das, was er menschlich getan hat. Das glaube ich auf alle Fälle, dass man die Musik nicht dafür verurteilen kann, für das, was für ein Mensch der war.
Ja. Ja, wir können das ja auch hier nicht endgültig besprechen. Ich fand es nur wirklich beeindruckend, wie viele Leute dann da doch sich gemeldet haben und wie viel Gespräche ich in der letzten Woche darüber geführt habe. Und ich muss auch nochmal sagen, es gibt kein abschließendes Urteil, aber das gibt es eigentlich nie. Weißt du, gibt es für nicht irgendwas ein abschließendes Urteil? Alles ist immer im Fluss.
Ich muss noch mit dir ein heißes Eisen besprechen, was ich auch seit Punkt. Nächstes Thema mal ganz kurz. Bevor ich es wieder vergesse. Oscar-Verleihung war schon vor 3 Wochen. Wir haben gar nicht richtig drüber geredet. Ich wollte eine Sache mal loswerden und ich möchte mal wissen, ob du auch der Meinung bist. Ich fand den Queen-Film wirklich super. Er war ein toller Film, aber ich finde nicht, dass der Hauptdarsteller der Oscar-Preisträger hätte sein sollen. Ich finde nicht, dass der so gut gespielt hat. Meiner Meinung nach, ich finde, man sah eindeutig, dass das Gesicht mit diesen Bäckchen und so, der hat das gut gespielt, aber der Film im Nachhinein war einfach eine schöne Huldigung an eine Band und es war wirklich auch so, die 3 anderen Mitglieder wurden als Engel dargestellt. Freddy war der Verrückte, sie haben auf ihn gewartet und das ist alles eine sehr sanftmütige, schönes Musical-Komödie fast schon geworden und er spielt das wirklich gut, aber einen Oscar hätte ich jemand anderem gegeben.
Ja, ich habe gedacht, bei dem Film, nachdem ich hinterher gehört habe, dass Sacha Baron Cohen eigentlich vorgesehen war als Freddie Mercury, dass es aber zu Zerwürfnissen kam zwischen der Band, also den 3 noch, oder den beiden, die das aktiv machen, also
Roger Taylor
und Brian May, dass es zu Zerwürfnissen kam, habe ich gedacht, Moment mal, die stecken da so tief in dem Ding mit drin, das finde ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig und am Ende hatte ich bei dem Film auch das Gefühl, das ist ein riesiges Promo-Ding für Queen, die ja wirklich immer noch sehr gut darin sind, ihre Sachen im Nachhinein auch nach Freddys Tod zu vermarkten, also mit dieser ganzen George-Michael-Geschichte, mit Adam Lambert sind die auf Tour gewesen, dann das Musical, das ist alles schon sehr, es ist so ein bisschen das Star-Wars-Phänomen, also zu glauben, dass Queen so eine Indie-Band ist und man der Einzige ist, der da irgendwie Queen-Fan ist, das ist wie Star Wars für einen nerdigen, spleenigen Randgruppenfilm zu halten, wo man so unbefangen mitmachen kann. Das ist alles beides Multimilliardengeschäfte. Und ich habe dann gedacht, ja, er war schon, ich fand es wirklich gut.
Ich fand den Film auch gut, total gut. Aber ich habe im Nachhinein gedacht, ja, der hat einen ganz süßen Freddie Mercury gespielt, aber dafür fehlte mir auch die Tiefe, die Zerrissenheit dieses Charakters und auch so ein bisschen doch eine Studie.
Das war nicht seine Schuld. Das war, glaube ich,
nicht
seine Schuld.
Das war nicht seine Schuld, aber es war auch nicht der Film, wo ich denke, dafür hat er jetzt den Oscar verdient. Also ich glaube wirklich, keine Ahnung, so fühlt sich das für mich an. Es fühlt sich wie ein guten Musical-Film an, aber wieso? Ich kann es gar nicht sagen. So empfinde ich das jedenfalls.
Ich finde, habe da keine Meinung zu, also wirklich nicht. Ich fand es okay und glaube auch, das passiert ja oft bei den Oscars, dass gerade Leute Oscars bekommen, die so eine Larger-than-Life-Figur gespielt haben, also so einer aus dem echten Leben, aus Biopics. Das ist ihm eben auch widerfahren. Ich fand es wunderbar, auch ein Biopic, dass Olivia Colman den Oscar bekommen hat für die beste Hauptdarstellerin, weil die, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Ich habe The Favourite erst letzte Woche gesehen, kann man jetzt, glaube ich, online gucken. Ist ein super Film. Wirklich ein echt guter Film mit, ich glaube, Rachel Weisz ist die eine und, wie heißt sie noch, die rothaarige?
Verdammt. Julianne Moore, nee.
Nein. Die mit den großen Augen. Seeberger,
die mit den großen Nüssen. Nee, fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber du hast
werden wir gleich drüber sprechen. Favorite, es ist Emma Stone. Emma Stone, Rachel Weisz und Olivia Colman, die den Oscar bekommen hat für die beste Hauptdarstellerin, spielt Queen Anne. Und das macht sie wirklich so fantastisch. Und mir ist erst im Nachhinein eingefallen, woher ich Olivia Colman als alter Comedy-Nerd schon seit vielen Jahren kenne. Und zwar hat die in einer ganz wunderbaren BBC-Serie mal mitgespielt, namens Look Around You, die Anfang der Nullerjahre, so im Zuge dieser ganzen Sacha Baron Cohen, Ali G Welle bei in der BBC läuft. Ja. Das ist eine Parodie auf Wissenschaftsfernsehen aus den 70er Jahren. Und Olivia Colman ist eine der Hauptdarstellerinnen und das ist also eine Parodie einer Fernsehsendung. Unfassbar gut. Es gibt einen Ausschnitt von Olivia Colman, den kennt man vielleicht. Und zwar geht es da um einen weiblichen Computer. Den suche ich gleich mal raus, den schicke ich dir gleich mal zu. Aus dieser Serie, die Serie ist nicht so als Serie bekannt, sondern eher so als Snippet. Und da habe ich die zum ersten Mal gesehen, fand die damals schon fantastisch. Und dass sie jetzt viele Jahre später einen Oscar bekommt, hat bei Broadchurch auch mitgespielt, da war sie auch fantastisch. Wirklich super. Und der Film ist echt toll. The Favorite ist ein bisschen weird geschnitten und so.
Ja.
Aber man hat so ein bisschen zum ersten Mal das Gefühl, dass man Teil von so einem Hofstaat wird, dem englischen Königshaus, Queen Anne, ich glaube Ende des 18. Jahrhundert spielt es, frühes 18. Jahrhunderts spielt es, und man hat zum ersten Mal das Gefühl, dass ein Hofstaat nicht so gezeigt wird mit Pomp und Prunk, sondern einfach, wie das hinter den Kulissen abging. Also es wurde halt auch viel gefickt und die waren alle neurotisch, alle krank, und Queen Anne, die letzte katholische Königin des englischen Königshauses, danach kamen dann die Welfen, da kamen dann die Deutschen dran, weil Queen Anne nämlich 17 Kinder bekommen hat. 17 Kinder, und die sind alle gestorben. Kein Kind ist älter als 12 Jahre alt geworden. Die waren alle krank.
Oh Gott. Das muss man sich mal rein. Oh Gott.
17 und über die vielen Geburten, auch zu im Anfang des 18. Jahrhunderts zu ganz anderen hygienischen, selbst im Königshaus, ganz andere hygienische Bedingungen, hat die Gicht bekommen und war wirklich krank, ist sehr, sehr früh gestorben. Und deswegen haben ihre Regierungsgeschäfte diese beiden Mädels übernommen. Nämlich Rachel Weisz, also Sarah Churchill, eine Vorfahrin von Winston Churchill übrigens, und Emma Stone, Abigail Masham. Und der ganze Film geht darum, dass diese beiden Assistentinnen von Queen Anne sich untereinander bekriegen. Die sind auch miteinander verwandt. Super Film,
muss ich mir
ganz
angucken.
Spannend. Kann man sich echt toll angucken. Auch ein guter Film.
Ist es eine Netflix-Produktion?
Nein, ist ein ganz klassischer Film. Klassisch.
Ja.
Regie hat gemacht Georgios Lanthimos. Hat auch gemacht, The Killing of a Sacred... The Lobster! Ach ja, The Lobster! Auch Megafilm. Kannst du auch gucken.
Hab ich auch noch nicht gesehen.
Super Film, The Lobster ist super und The Favorite auch wirklich ein Spitzenfilm, hat echt Spaß gemacht.
Ich wollte noch kurz zu Netflix auch noch was erzählen. Ich freue mich seit 5-6 Jahren wird da schon angekündigt, der Film von Martin Scorsese über Jimmy Hoffa, ja, Jimmy Hoffa war in Amerika, kannst du mal kurz googeln, Google geht bei mir gerade nicht, und jedenfalls, Martin Scorsese führt Regie bei diesem Film mit Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel und Joe Pesci. Das muss man sich sagen, das sind wirklich die großen Ikonen der 70er, 80er und auch 90er Filme noch mit Scorsese wie Casino, Goodfellas. Also das sind wirklich die Leute, die man alle noch einmal in einem Film sehen will. Und dann habe ich rausbekommen, dass der Film eine reine Netflix-Produktion wird. Und dann kommt er auf Netflix raus jetzt, und ich finde das irgendwie so unglaublich, was für eine Allmacht Netflix inzwischen hat, dass diese ganzen großen Filme teilweise, zack, hast du sie auf einmal auf Netflix und kannst sie sofort sehen. Findet man das gut oder will man noch ins Kino gehen und wird dieser Film dadurch nicht mehr diese Huld, also ich meine, die Anerkennung kriegen, die er eigentlich verdient, dadurch, dass Netflix das alles produziert. Ich habe ja gehört, dass die Filme jetzt auch dann so alibimäßig beziehungsweise natürlich auch zum Anschauen für Cineasten ins Kino gebracht werden für ein paar Wochen, aber ich glaube, das wird dann auch kein Erfolg mehr, wenn die gleichzeitig bei Netflix rauskommen, und ich finde das schon sehr erstaunlich.
Es ist ja weiterhin ein Erfolg, aber dieses Kinoerlebnis auch, muss man wirklich sagen, weil viele Kinos einfach beschissen sind. Also wirklich, es ist sehr selten, dass du in Deutschland in einem wirklich guten Kino bist. Und ich finde auch, diese ganze Edelkinowelle ist ein bisschen too much. Ich würde mir so ein solides Kino wünschen, wo man auch mal Filme im Original bekommt. Das würde, glaube ich, viele Leute. In Köln gibt es ein einziges Kino, wo Filme im Original laufen. Vielleicht zwei, aber regelmäßig nur ein originalsprachiges Kino. Und das ist... ich meine, wir leben im Jahr 2019.
Ja,
da willst du den Film schon
Die Kinos sind doch alle inzwischen auch richtig fett ausgebaut. Das Problem ist einfach, was ist denn das Problem? Warum gehst du nicht in Kinos? Weil es hier so groß ist.
Also das originalsprachige Kino in Köln ist kacke. In Berlin gibt's ja, gut, in Berlin gibt's 2, 3, stimmt. Aber hier kenne ich mich noch nicht so aus. Ich habe echt das Gefühl, dass das total vernachlässigt wurde und dass sie diesen Trainer nicht raus haben, dass sie echt mal mehr Originalsprachfilme im Originalton in die Kinos bringen müssen. Ich glaube, es macht viel mehr und schneller. Du willst es dann auch sofort sehen, so im Original.
Auf alle Fälle finde ich das schon sehr erstaunlich. Es gibt noch einiges heute zu berichten. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Musik auf die Playlist packen.
Ja,
gute
ja,
Songs sind immer wichtig. Und zwar, ich habe eine Platte wiedergefunden, die ich vor 11 Jahren, eine Hamburger Band, die habe ich, als die rauskam, rauf und runter gehört. Und ich höre diese Platte immer noch. Ist ein kleines Meisterwerk. Hört euch, es gibt nur eine Platte bei Spotify von Veranda Music, Hamburger Band. Weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Aber die Platte, die es dort gibt, die ist der Mega-Knaller. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt gerade heißt. Guck mal, so schlecht bin ich heute vorbereitet. Das kann doch alles gar nicht sein. Olli, was ist...
Carina! Carina, wie heißt die Platte?
Nadel, wie heißt die Platte nochmal? Warte mal, Veranda Music aus Hamburg, so eine Band, warte mal.
Nadel, komm her! Nadel!
Nadel, die Platte heißt Secret Scenes und der Song heißt Soul Bands. Den habe ich mit Nadel immer gehört. Als Nadel und ich noch eine geile Zeit hatten auf Gran Canaria und sie mir noch einen Rücken eingecremt hat, die geile Nadel. Jetzt ist sie durch und sieht aus wie eine Rosine und muss mit Peter Zwieback irgendwie fällig umdrehen, die kleine Maus.
Peter Zwieback! Peter Zwieback, Schulden, Wisch und weg.
Peter Zwieback, Wisch und weg. Ey, da muss ich mal.
Schulden, Wisch und weg von Peter Zwieback.
Leute, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich möchte mich ganz kurz bei allen bedanken. Ich kriege so schöne Nachrichten, Musiktipps oder auch zu meiner MRT-Angst. Alle möglichen Ängste werden, die ich hier in der Sendung ganz offen
per E-Mail geheilt. Heilung per E-Mail.
Nee, ich krieg super Tipps und ich kriege so viele private Nachrichten und ich lese die und so. Aber bitte schickt mir nicht mehr ein abfotografierte Fest und flauschig Taschentuchhülle, als wenn ich das noch nie gesehen hätte, dass es das gibt. Ich weiß es inzwischen. Bitte hört auf, damit das zu schicken. Und denkt, ihr habt ja gerade eine geniale Entdeckung gemacht, dass da ein Taschentuch, das ist so, ich weiß es. Wollte ich nur kurz sagen.
Ja, das kommt mir auch öfter vor. Lass mir mal die Frage im Raum stehen, was zuerst da war, die Taschentücher oder der Podcast?
Das beantworten
wir einfach nicht. Mystery. Du machst also diese Band Veranda?
Ja, Soul Bands von Veranda Music, der Song Soul Bands, das ist der erste Song. Und die ganze Platte heißt Secret Scenes und die kann man in einem so durchhören. Das ist ein kleines Meisterwerk, finde ich. Ganz tolle Platte.
Ich mache auf die Fidi und Bumsi Playlist einen Song, den ich diese Woche oft gehört habe, und zwar PYT, Pretty Young Thing von Michael Jackson. Das geht einfach darum, dass das Liebe zwischen Menschen nicht, dass die Altersgrenze nicht berücksichtigt werden muss, wenn die Liebe stimmt.
Weil alles vermischt sich.
Hey, little one. Gott. Come on over, my little rubber friend.
Übrigens, dass You Are Not Alone von R. Kelly geschrieben wurde, haben mir viele Leute geschrieben, habe ich letzte Woche vergessen, tatsächlich vor lauter Aufregung zu sagen, You Are Not Alone ist von Michael Jackson gesungen und wirklich geschrieben von R. Kelly.
Also, right, was I love ist you. I love you so much und wir sind gleich wieder da mit Fest und Flauschig. Ja,
das
I love
gleich.
You. Another day is gone.
I'm still here alone.
Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch.
Oh.
Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Another day is gone. Ooh. Hey, little ones. Hi, it's Mike. It's me, Michael. Hi. I love you so much.
Hey Leute, willkommen zurück bei Fest und Flauschig.
Yo.
Wir haben gerade uns nochmal kurz die Kehlen befeuchtet und habe ich dir geschickt, ne, diesen Eintrag in diesem Buch mit nackten Jungs, was Michael Jackson in den 90er Jahren einem seiner deutschen Freunde, mit dem er im Hotel Bayerischer Hof
ja,
nach dessen
aus... Ja, da muss man wiederum auch aufpassen, weil der soll angeblich auch ein Schwindler sein, der schon zweimal, der hat auch schon Michael Jackson Sachen online irgendwie verkauft, verhökert, ja. Dieser deutsche Typ.
Ja, warum schreibt Michael Jackson to my rubber friend in das Gästebuch, in das Buch da rein? An meinen Rubbel-Rubbel-Freund für so einen kleinen Jungen. Warum?
Weil, vielleicht haben die vor, ich weiß es alles
lose
auch
gerubbelt.
Nicht. Ich will auch nicht zu sehr in der Psyche.
Michael ist unschuld, Michael ist in I'm innocent.
Nein.
I'm innocent. Wie letzte Woche gesagt übrigens, Menderes, kaum haben wir es ausgesprochen,
ja.
Nächsten Tag überall Menderes, jetzt wird Menderes gefragt. Ist Menderes Karriere jetzt in Gefahr? Das ist doch die Frage, die Deutschland interessiert.
Viel schlimmer ist, dass Menderes wahrscheinlich gar nichts dazu zu sagen hat, sondern der einfach auch so depressiv auf mich wirkt, dass der einfach vor die Kamera gezogen wird. Der wird einfach direkt morgens aus der Wohnung rausgeholt und dann sagt er, was die Leute ihm sagen, weil er will irgendwie noch am Leben teilhaben. Der wirkt wahnsinnig traurig auf mich. Ich habe da auch diese, ach, Menderes, den sollen die auch in Ruhe lassen, echt.
Ja, machen sie nicht, weil der hat
Menderes alone!
Ja, ja.
Ach, Olle, Olle.
Ja, ich muss mit dir über eine Sache reden, über die du ungern redest, aber vielleicht hast du eine kleine Einschätzung. Jogi Löw hat sich getrennt von den großen Stammspielern, von Hummels, von Müller und hat irgendwie, will jetzt irgendwie, alle sind ziemlich empört. Was ist mit Jogi Löw los? Und ich weiß, dass du dich für Fußball überhaupt nicht interessierst, aber wäre es nicht einfach das Schlauste gewesen, das muss ich echt nur mal sagen, als Fußball-Weltmeister abzutreten und jetzt nicht noch 6 Jahre so leicht lethargisch da irgendwie oder 5 Jahre rumzudümpeln? Sollte da nicht jemand mal einschreiten, weil ich fand A, das ist ziemlich herzlos, wie er diese Spieler entlassen hat. Ich finde dafür, dass man Weltmeister geworden ist. Und ich finde auch, ich weiß, du hast keine Meinung vielleicht dazu. Ich finde auch ganz ehrlich, wenn es irgendwann nicht mehr läuft, muss man auch jemanden, der mal Großes geleistet haben, einfach dann mal so sagen, komm, du machst jetzt hier nochmal schönen Urlaub, du kriegst nochmal all-inclusive enter, machst mal ein Jahr, jetzt Weltreise und dann gehst du nochmal zum Bundesliga-Verein. Du hast alles gerissen, mehr geht nicht. Ich finde das... Nicht
ich kann gut. das, doch, ich habe das auch mitbekommen und ich habe da tatsächlich so eine ganz kleine Mini-Meinung dazu. Mhm. Ich hab schon gedacht, als diese ganze Özil-Geschichte vor einem Jahr war, da ist die Solidarität im Team eh auseinandergebrochen. Ja. Und nicht nur im Team, sondern auch mit Blick auf die Nationalmannschaft. Deswegen bin ich jetzt einigermaßen wenig emotional, wenn es darum geht, dass da Leute sagen, Mensch, das war ungerecht, dass es ausgerechnet mich jetzt trifft. Das hat bei Özil letztes Jahr auch, also zumindest die breite Masse, nicht so richtig interessiert. Das war eine andere Nummer so, aber man hätte da auch sagen können, pass mal auf, wir sind eine Truppe, wir haben zusammen den Weltmeistertitel geholt. Ja. Wir lassen uns ja nicht auseinander dividieren, sondern wir sind eine Mannschaft und dann gehen wir entweder alle zurück oder halt gar nicht. Treten wir alle zurück oder halt gar nicht. Das hätte man hinbekommen können mit so einem Team-Spirit. Jetzt löst sich das so langsam auf und ich glaube, das wird auch Jogi irgendwann treffen. Also irgendwann ist die Nase leer, alle Popel sind gegessen und dann ist Jogi auch weg.
Ja, wahrscheinlich wird es so sein.
Aber wenn die Nase leer ist.
Wenn die Nase leer ist, wenn alle Puffel aufgegessen sind. Das ist ein schönes Bild, was du mir gerade da im Kopf gehört hast. Dankeschön.
Ist das überhaupt so? Ist die Nase eines Tages leer?
Nein, die Nase reproduziert immer wieder Popel.
Meinst du wirklich?
Ich glaube ja.
Ist das,
ich glaube, im Alter wird es nochmal richtig schlimm jetzt irgendwie. Kennst du das?
Im Alter gibt die Nase nochmal richtig Gas.
Ja, und alles ganze Schleimproduktion und auch die Haare. Das ist doch so, Testosteron fängt überall an, beim Mann im Alter irgendwie nochmal auszubrennen. Nur auf dem Kopf nicht. Auf dem Kopf gibt es keine Haare mehr, sonst überall. Und du wirst halt nochmal so ein haariger alter Mann, der schleimt. Ich erinnere mich immer noch daran, wie ich da...
Ein haariger alter Mann, der schleimt.
Ich erinnere mich daran, wie ich morgens im Bus zur Schule gefahren bin. Neben mir saß ein alter Mann und er musste so ganz, also so ein Husten, kennst du dieses? Ja. Und dann fliegt ihm morgens um 7:30 so eine richtig fette Brosche aus dem Hals und bleibt an der Scheibe kleben. Er saß so an der Scheibe und ich saß so daneben und ihm fliegt dieses Ding und ihm was und das Ding klebte einfach dran, wie so ein Superhelden, der sowas rausspucken kann. Und
hat er
versucht, mit dem Finger das von der Scheibe wegzumachen, weil ihm das auch unangenehm war. Und er war aber alt und das war so, ja! Und das haben wir irgendwann noch.
Das ältere Leute. Ich mein Ziel ist eines Tages so lange Ohrhaare zu haben, dass wenn ich im Bus neben jüngeren Leuten sitze, dass ich mich gar nicht bewegen muss und dass sie quasi meine Ohrhaare, die neben mir sitzen, dann am Ohr kitzeln. Dass ich weiß so wunder, was ist denn das? Und dann drehen sie sich zur Seite um und dann drehen sie sich mit ihrem Gesicht in meine Ohrhaare.
In deine Ohrenhaare. Oder dass die Haare so viel büschelt, dass keiner mehr neben dir sitzen kann. Sitzt du immer alleine im ICE. Ja.
Genau.
Ja, noch eine kleine Sache. Ich habe so kleine Themen. Will Smith hat irgendwie einen Deal mit Facebook und ich glaube seine Frau auch. Die haben eine Sendung, die wird nur von Facebook produziert. Und die Sendung von Will Smith heißt The Bucket List. Und die handelt davon, dass er jetzt 50 geworden ist und all das nochmal in seinem Leben machen möchte, was er noch nicht gemacht hat. Da ist unter anderem, glaube ich, ein Sprung dabei aus dem Helikopter über den Grand Canyon. Das habe ich mir nicht angeguckt. Was ich mir angeguckt habe, ist die Folge mit Dave Chappelle. Da ist nämlich folgendes, also Will Smith würde so gerne einmal in seinem Leben Stand-Up-Comedian sein. Weil was man, obwohl er ja so viel gemacht hat, ist mir gar nicht aufgefallen. Er war nie Stand-Up-Comedian. Hat er nie gemacht. Hat ja viele
er
lustige...
Schauspieler, aber das hat er nie gemacht, stimmt.
Genau. Und dann ist er halt mit Dave Chappelle zusammen und der trainiert ihn sozusagen und sagt, was er zu tun hat. Und dann meint, was die Leute wirklich über dich wissen wollen, ist, was für ein Typ bist du? Wie sieht das bei dir privat aus? Hast diese Familie, jeder in deiner Familie ist ein Star und hat so einen besonderen Namen. Mach Witze über dich selber, sei ehrlich und so. Und dann kriegt er diese ganzen Tipps und dann kommt er auf die Bühne und natürlich wurde das alles sehr günstig für ihn geschnitten und du merkst, er ist einfach null witzig. Es funktioniert kein bisschen. Er ist viel zu glücklich und er hat keine Abgründe.
Zu satt. So ungebrochen. Ja. Und ich meine, der Prinz auf Bel Air, das ist eine totale Wohlfühlserie, mit der er bekannt geworden ist. Also ich glaube, der ist wirklich mit sich einigermaßen im Reinen. Das ist so ein richtig klassischer
Künstler. Es ist ein klassischer Künstler mit wahnsinnig viel Geld, der einen wahnsinnig guten Lauf hatte und den man auch irgendwie es gab mal immer eine Phase, wo man Will Smith sympathisch fand. Keiner hatte jemals was gegen Will Smith. Es war jedenfalls der Typ, der immer einen guten Film drauf hat, rausgehauen hat, und man schaut sich das gerne an, aber dann siehst du ihn da auf der Bühne und dann siehst du auch Dave Chappelle halt, der nun mal wirklich ein Typ ist, der einigermaßen eine turbulente Karriere hatte, der, glaube ich, die dritte Staffel seiner Serie abgebrochen hat und dann irgendwie nach Südafrika abgehauen ist mit Steuerschulden und auch immer mal wieder die Gerüchte von Drogen, Alkohol, was ihn A, entweder interessant macht, aber auf alle Fälle B, brüchig macht. Auf alle Fälle ein Typ mit Ups und Downs. Ich finde den manchmal auch auf der Bühne manchmal unangenehm, dann wieder großartig. Das ist halt so eine Gratwanderung. Aber auf alle Fälle ein interessanter Typ als Stand-Upper. Und dann siehst du Will Smith und es ist so glatt. Es ist so ein glatter Typ einfach. Und es ist ein sympathischer Typ, aber nichts davon ist auch nur ansatzweise interessant. Was ist daraus die Lehre? Gar nichts, sondern nur, ich glaube, du musst als Künstler nun mal ein darbender, leidender Typ irgendwie eine Zeit lang wenigstens sein, um davon
Ich glaube, wenn du irgendwann zu satt bist und auch nicht mehr den Spaß daran hast, den Bruch zu suchen, weißt du, also dass du das nicht mit dir rumträgst, dass du jederzeit erstmal dir selber sagen kannst, nee, mach ich nicht, aber auch der Welt gegenüber sagen kannst, nee, weißt du was, fick dich, dann ist das irgendwie, macht das keinen Spaß. Dann kannst du auch einen richtigen Job machen. So, aber ich was ja nicht heißt, dass Will Smith kein toller Künstler ist. Aber ich fand es. Ich habe diese Woche eine ganz andere Begegnung mit Will Smith gehabt, aber die ein ähnliches Ergebnis hat. Ich habe nämlich den Trailer gesehen für den neuen Disney-Film Aladdin. Der neue Trend bei Disney ist, diese ganzen alten Comics
neu animieren.
In echt neu zu machen.
Also mit echten Schauspielern. Genau. Nee, es gibt doch auch jetzt einen neuen Asterix mit so neuen Animationstechniken.
Ja, aber ich glaube, Adam McKay, und nee, ist nicht Adam McKay, wie heißt der andere nochmal? Mann! Na egal.
Ich weiß nicht.
Es gibt einen Regisseur, der das Dschungelbuch schon gemacht hat, der sich, ich glaube, jetzt auch um Aladdin kümmert. Nee, der macht König der Löwen. Ein anderer Regisseur macht Aladdin in echt von Disney neu aufgelegt.
Will Smith als Aladdin?
Nein, Will Smith eben nicht als Aladdin. Das sind zwei Aladdin und Jasmina, die Prinzessin, das sind zwei Newcomer. Aber Will Smith ist der Flaschengeist, Genie. Und du guckst dir das an und denkst so, no, nein. Nein, man versteht, warum sie ihn besetzt haben, aber nein. Das ist nein. Fehlbesetzung. Ja. Es ist zu glatt und zu eine klassische Fehlbesetzung. Ich habe gedacht, das ist mir zu unbrüchig, selbst für die Rolle des Genies in einem Multimillionen Disney Breitband Mainstream. Teuer.
Aber ist der nicht auch so ein klein bisschen diabolisch, der Geist, oder auf alle Fälle so ein...
Ja, eben, und Will Smith ist zu nett dafür. Der Geist ist zu diabolisch und der ist zu shady. Hast du gerade ausgespuckt und hast dich von der Kamera weggedreht, damit du nicht sehen musst?
Nee, ich habe tatsächlich hier so ein Haar an der Seite gehabt und das musste ich mal kurz rausrotzen, ja. Na und? Ich bin der alte Mann.
Na, du hast dich heute nicht rasiert.
Na nee, mach mal den Schleim vom Tisch weg.
Was ist aus diesen Männern geworden, die nach ihrer Frau rufen, damit die ihnen was bringen? Das ist alles, gibt's alles nicht mehr. Die werden kaputt gemacht vom Feminismus. Gebrochen.
Genau. Was machen die? Stell dir mal vor, die Leute, die seit 50 Jahren in diesem Konstrukt leben. Ich kenne genug Männer, die ohne ihre Frau,
nichts werden. Ja,
die
würden
verhungern. Die wissen nicht, was sie aus dem Schrank. Das ist nochmal die alte Schule noch. Männer, die nicht mal wissen, Mäuschen, kannst du mir mal eine Unterhose? Also, die nicht mal wissen, wo ihre Sachen sind im Schrank. Die würden jetzt alle, wenn der Feminismus jetzt in so einem kompletten Boost nochmal auch Frauen jenseits der 60, 70 überzeugen würde, also jetzt komplett aus diesem System raus, viele Männer würden einfach sterben. Ganz ehrlich.
Stell mir vor, alle Frauen so ab 50 würden sich jetzt angetriggert von diesem Internetphänomen, von der Welt des Internet.
Das Internetphänomen Feminismus.
Na, das Internetphänomen Feminismus, den alle mitbekommen und bei dem alle mitreden und nicht so wie früher, wo man dann sagen konnte, ah ja, Alice Schwarzer, die ist doch keine Ahnung, lesbisch und damit ihren Latzhosen und so, sondern der Feminismus, der dich, dem du nicht mehr aus dem Weg gehen kannst, als Mann, sondern derjenige...
Viele kennen ihn schon, den neuen Trend aus der USA, endlich schwappt er auch hier herüber, Feminismus.
Nein, du weißt, es gibt diesen einen neuen, in der Mitte der Gesellschaft angekommenen, breit diskutierten, unvermeidbaren Feminismus und auf einmal, der nur vermieden werden kann, wenn man eben nicht im Netz abhängt und alle Frauen ab 50 würden sich auf einmal so schlagartig von ihren Männern, die in beschissenen Beziehungen mit beschissenen Männern leben, trennen, was dann los wäre. Leute würden irgendwie führerlose Autos würden durch die Städte, durch Geisterstädte fahren. Riesige Frauenpartys am Strand und Männer würden verhungert in ihren Wohnungen zurückbleiben. Die
einfach sterben. Genau. Ja, einfach sterben.
Das ist ein neues Urban Phenomenon. Männer sterben, weil ihre Frauen einfach keinen Bock mehr auf sie haben und das Essen nicht mehr zubereiten.
Ja,
und
oder
sitzen die vor N24 oder vor NTV-Dokus und verrotten einfach.
Genau, vielleicht haben dann auch die Frauen dann haben die Männer überschätzt mit ihrer Stärke. Und auf einmal merken die, oh fuck, die sterben ja jetzt einfach weg. Ich dachte, die kämpfen noch ein bisschen.
Dentro da história, eu não sei dizer se tal parte foi boa ou tal parte foi ruim. Porque eu não me importo muito. Eu assisto o episódio, chego no final e digo, gostei, não gostei. Eu sou crítico dessa forma. Que não é o certo, mas eu não levo em consideração isso.
Und viele in der Redaktion sind männlich, also wir sind ungefähr Hälfte in der Firma oder genau Hälfte, aber im Autorenteam sind viel mehr Männer und haben gesagt, okay, wie machen wir das? Und haben dann am Ende uns überlegt, wir machen ein Video, wo Männer erklären müssen, also alle aus der Firma, wie Menstruation funktioniert. Ja. Und es sind alle, die allein die...
Então eu acho, porque eu já vi muitas pessoas no Twitter e muitas pessoas que já entendem mais do que eu sobre isso, que dizem que o episódio Rose é um bom episódio, que ele começou bem, que foi um bom início de série, que tem gente que tem saudade dessa época de como...
Mas Mama, sagst, dass du erst recht keine Ahnung hast.
Ja. Aber viele Frauen wissen, wie beim Mann der Samenerguss funktioniert. Das muss man wiederum sagen.
Hauptsache, es wird noch gefickt dabei beim Feminismus. So, egal. Feminismus, egal. Komm mal bei her hier bei mir.
Feminismus, so. Könnt ihr alles machen. Hauptsache...
A história perfeita sem erro. Porque eu acho difícil isso acontecer. Mas então eu acho que muitos gostaram do primeiro episódio.
É, assim, ele não é um episódio muito bom. Mas pra mim, que gosto muito dessa era... da era do Dono Doutor, é um episódio que funciona. Ele funciona, ele tem uma história, tem começo, meio e fim, tem boas atuações.
Fotografieren, so. Alter, das, du siehst genau aus, das, ich schwöre, das sieht aus wie, warte mal.
Zeig mir das mal.
Wo, hier unten bist du. Du siehst aus wie, du siehst aus wie Bushido mit Vollbart.
Ja, das stimmt.
Eu acho muito legal essa coisa do Russell... gostar de contar a história dos Companions, ele conta muito bem a história da Rose, ele expressa muito bem a personalidade dela, e por isso que a maioria das pessoas, elas se identificam demais com a Rose, eu entendo porque a maioria das pessoas gostam muito da Rose, porque todo mundo queria fazer a mesma coisa que...
Das ist einfach absoluter Abfuck, was da für eine... Es herrscht einfach so eine aggressive Löwenmama-Stimmung, weil die Kinder so... Und die Kinder haben alle ein Handy gehabt. Die Kinder sind, da sind 9 und 8-Jährige mit Handy rumgelaufen, wie selbstverständlich durch diese Halle. Und ich habe gewusst, die...
coisa de estética, e quando eu comecei a assistir a série, eu também não exigia, eu não fazia ideia de como era, eu não comecei, já estava rodando já a fase Steve Moffat, mas eu não comecei, eu nem fazia ideia, eu não fazia ideia que existia o Matt Smith, nem imaginava que tinha, e pra mim sempre funcionou.
Die Kinder alleine in die Halle, lass die Eltern vor der Halle warten oder im Vorraum, lass die da, die Väter und eine Currywurst essen, die Mütter meinetwegen irgendwie quatschen zusammen, wie sie irgendwie das besser sich organisieren, irgendwas machen, aber lass sie nicht mit aufs Konzert, die versauen den Kindern das Konzert, die Eltern versauen.
Das ist heute do Russell T. Davis. E eu gosto principalmente dessa parte. E funcionou muito bem, assim, foi um episódio que funcionou, tanto é que teve, sei lá, 10 milhões de telespectadores, todo mundo gostou. Falou que gostou, no final das contas. E deu continuidade na série, tá aí até hoje.
Mas,
resumindo,
quando você fala de boas atuações, você exclui o...
Gib den Kindern eine gute Zeit. Gib den Kindern das Kommando. Wenigstens da.
Gib den Kindern das Kommando.
Ja. Olli, ich weiß, wir haben jetzt viele lustige Sachen besprochen, aber es gibt, wir haben uns vorgenommen, dass wir die Sendung lustig anfangen. Wir sind aber jetzt beide dann doch unter dem Eindruck,
Assim, é que ele não cresceu tanto no começo, ele foi deixar pra crescer, tipo assim, o personagem cresceu, tipo, bem depois. Mas é porque ele era pra ser assim mesmo, era pra ser aquela coisa meio,
Eles não aproveitaram ele tanto como deveriam.
É, exato. Eu gosto muito da mãe da Rose, a gente não falou da mãe da Rose.
Nossa, ela é muito chata, cara, meu Deus do céu. Eu odeio,
eu também não gosto. Eu adoro ela, eu morro
veröffentlicht und die Party war wirklich so ein Stell-dich-ein aller vom irgendwie vieler vom Verfassungsschutz geprüfter oder als Verdachtsfälle eingestufter Typen, einer von der identitären Bewegung, Rechtsradikaler war dabei und viele vor allen Dingen.
Und Reinhold Beckmann aus Versehen.
Reinhold Beckmann mit einer Gitarre macht ein Ständchen, Spiegelredakteur.
Gente, eu adoro a Jack Tyler. Eu acho muito engraçado. Nessa cena, nossa, esse episódio tem uma cena muito épica, que é a cena que ele entra na casa da Rose procurando por ela, e a mãe da Rose lá em cima do doutor, e ele olha pra cara dela e... Não. Não. É muito legal, sabe? Eu acho que...
Das ist ein trauriger Typ, irgendwas Trauriges. Ist
ja, natürlich. Und alle Leute sagen auch, stop making Matthias Matusek famous. Mhm. Ja, richtig, ja klar muss man aufhören, aber dann muss man vor allen Dingen zuerst damit aufhören, auf dessen Partys zu gehen oder sich zumindest mit dem anders auseinanderzusetzen, als dann da bei so einer Networking-Veranstaltung zu stehen.
Sabe Jar Jar Binks?
No.
Ah, que droga, cara.
Pode falar.
Mas fala aí pra referência. Então, ela é tipo Jar Jar Binks, cara. É aquele personagem que é engraçado, mas ele é muito chato. Você tem vontade de que ele morra durante todas as cenas em que ele aparece.
Adoro. Exatamente isso. A gente fica com raiva dela por causa da...
Länder aller Zeiten irgendwie, also wirklich so nettes Land. Und da ist dann nach jetzigem Kenntnisstand ein australischer Täter wohl, der sich da extra nach Neuseeland begeben hat, um diesen Anschlag, diesen Terroranschlag zu begehen. Ein Rechtsradikaler, ein Rechts...
Rose, ne? Tipo, sei lá. Eu fico com dó da Rose quando eu assisto os episódios que a mãe dela aparece. Ah, sei lá. É igual quando aparece a mãe dela num episódio que ela tá no universo paralelo, sabe? A Rose é uma cachorrinha e parece que ela gosta muito mais da cachorrinha do que se ela tivesse uma filha, sabe? E... E mostra, sabe, essa coisa dele ser...
Ideologien vermischen mit unpolitischen Gamern, wo man Freude am Mobbing vermischt mit rechtsextremistischen Gesinnungen. Der hat einen Twitter-Account, der Avatar sieht aus wie einer von den Haios, die es auch in Deutschland...
Matar ela. Você tem muita razão.
Ela disse que pra Rose seria melhor trabalhar num açougue lá depois que explodiu o lugar lá que a Rose trabalhava do que numa loja de roupas, porque a Rose tava ficando muito com o nariz empinado. Seria bom pra ela.
Ai, que horror, sabe? Gente. Ela é a parte...
Ja, das ist einfach wieder jemand, der komplett...
Wie kann das sein, dass jemand sich so selbst so abdreht? Also wie im Bataclan. Wie kann das passieren, dass Leute sich so abentfernen von jeglicher Menschlichkeit und in der Lage sind, da reinzulaufen und auf Menschen zu schießen?
Ela é o alívio cômico dessa temporada inteira. Ela é muito engraçada.
Eu acho que vamos...
Beim Bataclan fing dann Leute an, sämtliche Internetverbindungen weltweit zu überwachen. Alles wurde gespeichert. Man hat sich in irgendwelche Internetforen rein... Irgendwie, die Amerikaner sind nach Syrien gegangen, weil man quasi die Wurzel des Übels bekämpfen wollte. So ist man hinterhergegangen, diesem Extremismus. Nichts anderes ist in Christchurch passiert. Da ist ein Typ einfach rumgelaufen und hat Leute abgeknallt aus extremistischer... terroristischer Gesinnung. Und jetzt, weißt du, jetzt könnten wir in Internetforen gehen, in unserer Sprache lesen, wie Täter sich quasi verbinden, wie Ideologien geschmiedet werden und man könnte da, ohne dass man Übersetzer braucht, einfach
analysieren
so, weil,
und angucken,
das sind Leute, das sind 28-jähriger Typ, der aussieht wie wir, weißt du? Und keiner stellt sich dahin und sagt, hey, ich bin auch ein 28-Jähriger, ich bin auch ein Deutscher und ich bin auch irgendwie ein Weißer und ich distanziere mich hier mal im Namen aller davon. Wir sind nicht alle so, aber das war damals, war das halt schon so, ne? Ja. Und dass die AfD gesagt hat, jetzt müssen sich alle Moslems distanzieren und wie komisch, ganz still, ganz merkwürdig leise ist es gerade. Die haben wahrscheinlich andere Sachen zu tun. Es ist wirklich... Es ist wirklich nicht. Ja, das Problem ist, wir haben das alles gesehen und so. Und
es ist immer das Gleiche. Man ist fassungslos. Man sieht diese gesamte Brutalität, diese Grausamkeit und man versteht es einfach nicht, weil man einfach keinen Zugang zu diesen Köpfen hat und zu diesen Leuten und was da alles falsch gelaufen ist. Man sieht nur eine ganze Menge, was du gerade angesprochen hast, von Menschen, die ähnlich im Kopf schon so eine ähnliche Ideologie vertreten. Und das macht einen Angst halt nun mal. Und dass diese Welt nun mal anscheinend immer mehr den Halt verliert oder dass immer mehr Leute gibt, die rausrutschen aus einem humanistischen, also generell aus dem gesellschaftlichen, aus dem Gedanken. Ja,
Wenn einem die Worte finden, lass uns mal versuchen an einem praktischen Beispiel. Also eine Sache, die der Typ sagt, auf dem Weg mutmaßlich, also alles noch nicht bestätigt.
Aber ich weiß gar nicht, ob ich das alles, was der Typ sagt,
analysiere und ich würde eine Sache subscribe to PewDiePie, dieser YouTuber, der damit nichts zu tun hat, das vorweg, der aber bekannt geworden ist dadurch, dass er quasi Grenzüberschreitungen in Richtung Rechtsextremismus, also damit spielen mit der nationalsozialistischen Symbolik, mit Death to All Jews war so ein Ding, was der einfach, der hat, es gibt quasi,
warum hat er das gemacht?
So ein Online-Service als großer Spaß, man kann irgendwelche Bush-Leute irgendwo, ich glaube in Asien, haben angeboten, schickt uns ein paar Dollar per PayPal und wir schreiben auf ein Schild, was wir wollen, was ihr wollt für das Geld und wir tanzen dann dazu und schicken euch ein lustiges Video davon. Und er hat denen gesagt, ja, schreibt da mal drauf Death to All Jews. Und dann haben die das gemacht und hat das Video verbreitet. Das hat aber, er hat vorher auch schon mit rechtsradikaler Symbolik gearbeitet. So ein bisschen ist das wie diese ganze Dorian-Imp-Bubble, wo man sich aus so einer gewissen Langeweile zwischen den irgendwie Online-Rollenspielen was spüren möchte und sich dann so ein edgy Humor reinzieht. Das Ganze dann so halb pseudo-aufklärerisch. Die Grenzen verschwimmen so ein bisschen zwischen, finde ich Nazis wirklich geil oder mache ich einfach nur halb ironisch irgendwie SS-Runen tätowiere ich mir ins Gesicht. Das ist so ein bisschen... aus dieser Richtung kommt das. Und allein das anzutriggern als Attentäter und danach dann 50 Menschen kaltblütig abzuknallen, das sind wahrscheinlich jetzt schon viel mehr Tote, die da irgendwie aufgetürmt wurden, dann sich aus dieser Internetbubble heraus diese Referenzen zu wählen, daher zu kommen, selbst einen Twitter-Account zu haben, der so aussieht, wie in diesen Kreisen sich aufzuhalten. Ich weiß nicht so genau, in Deutschland gibt's das Phänomen, gerade das habe ich letzte Woche gelesen, irgendwelche anonymen Internet-Trolle schicken E-Mails an staatliche Institutionen und sagen, wir haben hier eine Bombe, wir sind der NSU 2.0, wir sind der nationalsozialistische Untergrund 2.0, dann werden irgendwelche Staatsanwaltschaften, Gerichtsgebäude, Amtsgebäude geräumt, es gibt Rechtsanwälte, die sich gegen rechts einsetzen, die bedroht werden aus dieser Richtung, wo man Polizisten irgendwie in Frankfurt ausfindig gemacht hat, die wohl dahinter stecken sollen. Dann gab es aber auch Nachahmer, Täter, die das auch gemacht haben. Diese Täter sind untereinander vernetzt, die kennen sich. Es gibt einen Code, den die sprechen, den man verstehen kann, der sehr einfach zu verstehen ist. Strafverfolgungsbehörden müssen da nur hingucken. Das ist alles offen im Netz. Diese Typen gibt es bei Twitter. Und die Grenzen sind fließend zwischen, ich bin wirklich gewaltbereit. Ich fange an, diese Grenze zur Tat zu überschreiten. Und es ist nicht mehr so viel Menschenverachtung, ob du nun quasi rumläufst und keine Ahnung, irgendwie Leute doxst, das ist der erste Schritt, nach draußen zu gehen, oder dann dich heimlich nicht darüber freust, aber zumindest dir ins Fäustchen kicherst, öffentlich oder nicht öffentlich, dass so ein Typ da so eine Tat begräbt. Das ist wirklich, es ist jetzt
auch noch
einfach irgendwann genug.
Heute ist der 10. Tag, Jahrestag von Winnenden, von diesem Amokläufer. Das ist auch gewesen.
Es ist, ja, das war vor 10 Jahren. Ich meine, heute wäre der Typ wahrscheinlich auch vernetzt in dieser Bubble. Wie beim islamischen Terror, das Internet ist ein toller Ort für Leute, die alleine sind, die asozial sind, die nichts können und die niemanden haben.
Die gerne stumpf sind und auch gerne einfach nur rumpöbeln wollen.
Genau, bei denen nicht mal mehr Pornos funktionieren, die irgendwelche Snuff-Videos sich angucken müssen, um mal noch einen hochzubekommen. So, und dann verknüpfen die das mit einer Ideologie und werden dann zu Tätern. Und es sind genauso Leute Täter, die nicht selbst die Maschinenpistole in die Hand nehmen, sondern das Ganze vorbereiten, Leute triggern, die das Ganze ideologisch verpacken, die behaupten, es gäbe etwas wie eine kulturelle Invasion, die irgendwelche pseudo-intellektuellen oder pseudo-wissenschaftlichen Theorien schaffen, damit Leute sich auf irgendwas, was nach Wirklichkeit klingt, berufen können bei ihrem Wahnsinn. Das ist alles exakt das Gleiche wie beim islamischen
Terror. Ja, und das Wahnsinnige
ist,
dass diese ganzen Videos, die die drehen, jeder gesunde Menschenverstand, jeder, der sich das anschaut, weiß einfach, dass das einfach alles scheiße ist und menschenverachtender Trotz ist und da auch kein Fundament hintersteckt, sondern nur irgendwas hochgeschürt wird und irgendwie die Köpfe noch weiter irgendwie heiß gemacht werden, damit man sich noch wütender fühlt und sich noch mehr Bestätigung holt. Unter den Verlorenen findet man so eine Videos und sieht das als Bestätigung an, dass man nicht alleine ist mit seinem ganzen kranken Scheiß im Kopf. Ja. Ich weiß nicht, wie wir diese Menschen retten können. Ich weiß auch nicht, was man tun kann, außer einfach ein guter Mensch zu sein und irgendwie als Zeichen zu setzen und auch darüber natürlich zu reden, trotzdem den Leuten auch kein Gehör zu bieten. Und ich finde auch, also kein Gehör.
Ich weiß noch, damals beim Bataclan haben wir hinterher gesagt, Sozialarbeit, 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 und das ist es eigentlich auch, Leute rausholen aus diesen sozialen Isolationen, in denen die sich befinden, ob du nun islamistischer Terrorist bist und alleine bist und asozial und halb psychisch krank, auch das ist ja dann immer so. Das sind Leute, die sind teilweise dann in Frankreich geboren, haben keinen Anschluss gefunden an die Gesellschaft und finden dann Anschluss bei Leuten, die sich die Hände reiben und die instrumentalisieren für ihren Wahnsinn. Und instrumentalisieren geht auch, indem man nicht direkt aufgefordert wird, etwas zu tun, sondern indem man mit irgendwelchen durchgeknallten Ideologien indoktriniert wird und dann irgendwann selber denkt, ich muss das machen, auch das ist Instrumentalisierung für andere Zwecke, für politische Zwecke. Und die einzige Reaktion darauf kann sein, dass man die Leute, die das befördern und die dahinter stehen, und sogar, es reicht schon, die das nicht sofort verurteilen und nicht sofort sagen, dass es da absolut gar keine Rechtfertigung für gibt und die sich nicht nur, dass die das nicht nur sagen, sondern auch in ihrem Handeln, in ihrem politischen und ihrem menschlichen Handeln dafür stehen, dass man darauf hinarbeiten muss, dass Menschen nun mal einfach, egal woran du glaubst, weißt du, ich selbst als Atheist oder als Agnostiker wirst du da zum religiösen Mensch, dass du sagst, wenn der Kern von Religion ist, Respekt vor Leben zu haben, meinetwegen geschenkt, dann sind wir alle eins, weißt du, so.
Weißt du, ja, was? Und genau, das ist auch
Respekt
der Grund
vor Menschlichkeit und vor Menschen, so.
Kann ich gleich mal kurz vielleicht ein bisschen leichteres Thema, das wir gleich nach der Pause nochmal anschauen
können. Ja, Entschuldigung.
Aber es ist ja nun mal passiert so. Ich unterschreibe das alles. Ich würde da jetzt auch gerne noch was zu sagen, aber du bringst das alles sehr gut auf den Punkt. Und es ist nun mal so, man kann nichts anderes tun. Was heißt nichts anderes? Man kann nur was tun und man kann nur irgendwie dagegen sein und man kann das auch nur irgendwie zeigen und es ist auch wichtig. Und ein Grund, warum ich tatsächlich noch Kirchensteuer zahle, ist genau das, dass ich glaube, dass es immer noch besser und immer noch gut ist, wenn man an irgendwas, also können wir gleich mal danach reden, sammle ich noch meine Worte.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst.
Ich will ficken und machen, was ich will.
Und zum Ausgleich zeige ich Kirchensteuer.
Nee, so ist es nicht.
Nee.
So ist es nicht. Aber alles das, ich packe von Florence in the Machine die neue Single mal auf die, PlayStation. Moderation heißt die. Super Song. Ich packe auch noch den großen alten Hit Dog Days Are Over mit drauf. Zwei Songs, weil Florence in the Machine sollte man kennen, sollte man hören.
Und weißt du was? Und jetzt, um die Widersprüchlichkeit der Welt mal richtig schön, um zu zeigen, dass es keinen Ausweg gibt aus der Widersprüchlichkeit und alles zusammenhängt und man kommt dann nur raus, wenn man gemeinsam
packst
irgendwie
du jetzt
was findet.
Freiwillig auf die Liste.
Nein, packe ich jetzt von Michael Jackson Heal the World auf die Fidi und Bumsi Playlist. Und dann, dazu muss man sich mal verhalten. Weißt du,
und ich meine es nicht mehr. Songs sind größer als ihre Künstler.
Ja, ohne Scheiß. Die Message ist größer als der Künstler. Der Künstler ist auch nur getriebener von Dingen, die er nicht beeinflussen kann, von seiner Vergangenheit, hat auch viel Schuld auf sich geladen. Und eine Sache, die ich noch ganz kurz abschließend zu dem Thema sagen muss, ich weiß, hier hören viele Leute von der Polizei zu Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwälte, Leute, die sich im Internet damit auskennen. Weißt du, diese ganzen Codes von diesen Ideologien und diesen Ideologen und von Rechtsextremisten, all das liegt offen da. Das ist alles da. Man weiß, dass es das gibt in unserer Sprache, man kennt die Leute, man muss sich das nur anschauen, man muss nur sehen, dass das gibt und die Muster sind die gleichen wie beim islamischen Terror. Ich fände es blöd, wenn man jetzt quasi irgendwelche Anschläge nicht verhindern kann, weil man sich nicht drum kümmert, mal in die Foren zu gehen, mal da drauf zu gucken. Ich weiß noch, es gab so einen Typ, der hat mal irgendwie in Köln-Chorweiler, hat so irgendwie Rizinsamen sich bestellt, so ein islamischer Terrorist, hat das in irgendeinem Online-Forum quasi, wollte irgendwie Giftgas herstellen und das hat die Polizei nicht rausbekommen. Niemand wusste, keiner hatte Ahnung davon, bis irgendwie ein amerikanischer Geheimdienst dann Leute draufgebracht hat. Das muss ja so weit nicht kommen.
Hallo, hier ist der Marlon vom Kinder-Yoga-Café Merlin am Prenzlauer Berg. Wir laden alle Zuhörer von Fest und Flauschig zum kostenlosen Belly-Dancing-Schnuppertanzkurs in unsere gemütlichen Räume ein. Ja, Body Positivity wird in diesen Tagen großgeschrieben und darum geht's auch bei uns erst ab 100 Kilo aufwärts so richtig los. Kommt vorbei, bringt von zu Hause vorgekochtes Essen mit und lasst uns gemeinsam speisen und später dann die Kurven kreisen. Zur Begrüßung gibt es einen kostenlosen Smoothie und selbstgebackenes Baklava von der Bäckerei nebenan. Kommt alle vorbei, wir freuen uns auf euch. Der Marlon.
Fest und Flauschig, das ist der große Podcast-Spaß für die ganze Familie.
Ja.
Oh, hey.
Wieder was Heavy Locht diese Woche.
Der Titel unserer Sendung heute, haben wir noch gar nicht gesagt, ist Rund um die Frau. Na?
Rund um die Frau ist das Thema heute. Das ist richtig, das ist catchy, das zieht die Leute rein und
auch wenn wir überhaupt nicht das heute thematisieren, rund um die Frau.
Nee, aber das ist eine Mogelpackung.
Ja, es ist eine Mogelpackung und es ist ein Modewort. Also Frau ist ein Modewort, finde ich.
Frau ist ein Modewort, sehr gut. Schreib ich mir, das ist ein sehr guter Satz.
Frau ist ein Modewort. Frau ist heutzutage ein Modewort wie Bio. Wie Bio ist auch so ein Modewort. Ich glaube auch Frau wird vielleicht das Wort.
It's just so ridiculous beyond words. Isn't it funny, though, we're told that, anyone who touched the ark instantly perished. Uzzah, for example, reached out to catch it out of concern for the thing, not of rebellion, you know, I'm going to touch it even though Yowie told me not to. No, it was out of concern to protect it from being damaged, and yet, you know, Yowie zaps him dead anyway. But here we're told of the Philistines on numerous occasions taking the ark. Are you going to tell me they didn't touch it? Are you going to tell me they didn't look in it? Don't forget, Yowie said, don't touch it, don't look in it, you'll die. We have numerous stories of that happening. And yet here are the Philistines having it in their possession. You're going to tell me that all the time they had it, they never touched it, they never looked at it? Of course they did, if you believe this bullshit story. And yet, all that they got was frickin' hemorrhoids? Think about that. Any deluded dumbass Bible believers out there, or if you know any dumbass deluded...
Journalistin vom SZ was sehr schönes gelesen, von der SZ was sehr schönes gelesen. Das würde ich auch sagen. Evelyn Reul schreibt nämlich, der politische Urknall einer Generation. Nichts wird für die heute Streikenden und für die Politik in ihren Ländern jemals wieder so sein wie davor. Weil stell dir mal vor,
Bible believers, ask them questions like that. How is it that the chosen ones themselves, if they touched it or looked at it, were instantly, you know, cooked on a skewer? But these heathens who stole it from them, all they got was hemorrhoids. Short break, be right back. All right, folks, welcome back. I'm not going to go through every point here. You know, I'm just giving a historical overview of what the Jew book says about the Ark, you know, where it went, who had possession of it, you know, down through the years. Let's skip ahead to the time of Saul. We're told that under him the ark was with the army before he first met the Philistines. But the king was too impatient to consult it before engaging in battle. Can you imagine this? They would consult the ark. Again, this is divination, just like...
Ich weiß, ich war mal bei einer Veranstaltung gegen den damaligen Innenminister Manfred Kanter, da war ich auch schon so 15 oder sowas, oder 16, das war bei der Wahl zu, als Helmut Kohls letzter Wahl, 1998, da durfte ich noch nicht wählen. Ja. Du hast ja damals gewählt, Schröder konntest...
This is the bullshit that grown adults believe. You know how many times years ago as a friggin' Bible banger I used to hear parents say that, you know, oh, I don't tell my kids about Santa Claus. No, I don't want to lie to them. You know, because someday they might question God's existence. Oh, imagine that. They won't tell them about one fairy tale, but they'll tell them about another. They won't teach them about one fictitious character, but they'll teach them about another. I don't want them to not think that Yahweh is real. The fairy tale Yahweh, so I won't tell them about the fairy tale Santa Claus. You frickin' kid. How about not telling them about any fairy tales, about any sky fairies? The parallels between Yahweh and Santa Claus are interesting, aren't they? He watches over you, he sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he takes record of all your good and bad deeds, and depending on whether you're good or bad, you're going to get rewarded. If you're good, you're going to get good things. If you're bad, you're going to get bad things.
Wahrscheinlich wüsste Nadel, so eine Nadel dann
Nadel
da sogar,
das,
ne? Ja, Dieter, ich habe hier die Fotos noch im Ordner, die Erzählungsausrisse.
2 Minuten später würde Nadel mit den Fotos reinkommen in den Raum, und Dieter das Interview macht.
Er hätte und einen warmen Bier, einen kalten Bierchen.
Meinst du, manchmal rollt sich Dieter noch im Bett und denkt, scheiße, hätte ich das...
He's up in the sky watching down. He's gonna come again one day, so keep looking up for him. He's gonna return. Are you frickin' shitting me? And when he returns, he's gonna reward you, you know... Santa and Yahweh, exactly the same, or Yahweh Jr., you know, who's going to come again. Anyway. Let's move on here, talk about it, the Ark in the days of King David. At the beginning of his alleged reign, David removed the Ark from Kirjath-Jearim, where it had been kept for some time. On the way to Zion, Uzzah, oh, this is the story here of Uzzah, you know, he...
Egal,
genau, wenn die Maschine
egal.
Kaputt ist und dann die kleinen Asiaten verhungert, dann muss man da zwei neue reintun. Ich wollte mal was ganz anderes sagen, bevor ich es vergesse. Es gibt einen tollen Podcast, den ich regelmäßig gehört habe. Ja? Gestern ist die letzte Folge rausgekommen von Faking Hitler. Die Geschichte, die abstruse Geschichte...
Prompted Yahweh to take away her fertility. In Zion, David put the ark in the tabernacle that he had prepared for it, offered sacrifices, distributed food, and blessed the people and his own household. 2 Samuel 6. Next, the Levites were appointed to minister before the ark, we're told. David's plan of building a temple for the ark was stopped at the advice of Yahweh. The Ark was with the army during the siege of Rabbah, and when David fled from Jerusalem at the time of Absalom's conspiracy, the Ark was carried along with him until he ordered Zadok, the priest, to return it to Jerusalem. So, yeah, this is just a basic historical overview. In Solomon's temple, we're told, it stood in the Holy of Holies. It's supposed to be the same...
tun. Und es ist wirklich hervorragend aufgearbeitet, vor allem, weil die gesamten Telefonate zwischen dem Heidemann und Kujau alle mitgeschnitten worden sind von dem Journalisten und die teilweise in schlechter Qualität, aber sehr gut. Also es ist einfach ein schönes Zeitdokument und es ist wirklich sehr umfangreich.
Ark handed down, you know, over hundreds of years. We're told that Solomon worshipped before the ark after his dream in which Yahweh promised him wisdom. Oh, and again, what wisdom he had. A crock of shit. But notice he prayed before the ark. Didn't Yahweh say you're not to bow before or worship images, you're not to make images, you're not to have images? And yet they prayed before this thing, they revered it, they consulted it. In Solomon's temple, we're told, the Holy of Holies was prepared to house the Ten Commandments. When the priest emerged from the holy place after placing the ark there, the temple was filled with a cloud, or should I say the most holy place.
Liste. Ich hatte diese Woche leider keine Zeit, weil ich tatsächlich gerade Veep gucke. Die Serie mit Julia Louis Dreyfus, Veep, die bei Seinfeld mitgespielt hat.
Mhm. Ist die gute Serie?
Ja, ich war bei HBO Now, nachdem ich die Michael Jackson Doku geguckt habe, habe gedacht, was kann ich jetzt noch gucken morgen?
And they were afraid, you know, if he lowered his hands, they wouldn't be victorious in battle. Can you imagine an all-wise God playing this kind of goddamn monkey-rigged game? Are you freaking serious? I remember hearing sermons about this, you know, and people would ooh and ah over it. Oh, yes, the great Yahweh rewarded Moses for his faithfulness, not stopping to ask why an all-wise God would be so incredibly arbitrary and would play such frickin' sleazy-ass mind-fuck job games like this.
I don't care if your arm gets tired. You better hold that son of a bitch up if you want victory. If you don't, they're gonna lose and people are gonna start dying.
And as if he'd want them to go to war anyway and slaughter people. I thought this God was so concerned about winning people over with love. King Josiah, we're told, had the ark put into the temple, whence it appears to have again been removed by one of his successors.
Wirklich, weil es nämlich auch ein Vizepräsident der Vereinigten Staaten ist. In Veep spielt Julia Louis-Dreyfus die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Der echte Präsident ist nie zu sehen. Und man läuft quasi mit ihrem Team immer rum. Es ist wirklich sehr lustig. Und bei Vice wird die Geschichte erzählt.
Then there's the Babylonian captivity. You know, we're told that they marched in and took all of the implements from the temple, including the ark. And it's supposedly at this point that the ark was lost. And so it's been ever since then that, you know, the quest has been underway, you know, for people to find the lost ark. Many historians suppose that the ark was taken away by Nebuchadnezzar and destroyed, or he melted it, you know, either he melted it down to make some of his own images, or he kept it himself in the Babylonian temple. Nobody really knows. Second Maccabees, which is, you know, an apocryphal book from the time of the Macedonian Empire there. This book contains a reference to a document saying that the...
Wie kann ich daraus einen geilen Film machen, in der er improvisieren musste? Er diese Form, die er damals bei The Big Short gewählt hat, also eher nonlinear zu erzählen und so ein bisschen weirder das Ganze anzugehen, bei diesem Film, bei Weiss, diesmal von vornherein geplant hat und das trotzdem eine ganz Reiz...
They reveal its location when the time is right. You know, who knows? They'll probably, they'll probably manufacture, they'll call Mattel Toy Company or something and have a manufacturer, and then they'll say, oh, here it is, we found it. And how many dumbass Goyim Christians are going to fall for that? And, they'll support the Jew World Order because they'll think that this is the fulfillment of that promise, that prophecy, whatever, you know. Yahweh must approve of this. Must be the beginning of the great millennial reign of peace that they claim is, you know, talked about in the Book of Revelation. You know, when the ark gets found, that will sanction the Jew world order. Yahweh must be behind it. He's revealing the secret now of the Ark of the Covenant, and by us finding it, you know, he wants us to stand behind Israel. Oh, Christ.
Amy Adams spielt Lynn Cheney und Steve Carell spielt Donald Rumsfeld, den langjährigen Weggefährten von Dick Cheney und dann späteren Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten. Also wirklich ein ganz toller Film.
Okay, muss ich auf.
I remember years ago, this is long before I was Jew-wise. I was at a Bible study, and most everybody there didn't believe that. You know, physical Israel of today, of course, you know, being totally ignorant that the Jews of today aren't even freaking Hebrews anyway, 95% of them, you know. But nevertheless, we just didn't think that Israel, in whatever form, you know, that they had any significance anymore. That, you know, Christians were the chosen ones. Anyway, this one guy... in the middle of this Bible study, spoke out and said, I still can't help but wonder if God doesn't have a special plan. He was probably a closet Zionist, you know, trying to get that idea out there that modern Israel still is, is of some profound significance and something...
Dann mache ich auch noch mal eine Review. Was, wann guckst du das eigentlich alles?
Du, zwischendrin, wenn der Sex langweilig ist.
Wenn das, ja, aber du bist ja in Berlin, ist man eigentlich, ist wenn nur
am... Nanni macht, dass der Sex spannender wird! Nanni!
Nanni, langweilig!
Get the Jew World Order underway. All they have to do is stage some fake find, like, you know, the Ark of the Covenant being found, or to rebuild the temple. And that's going to convince most Christians out there that this is an act of God, and they're going to frickin' support it, even if they're not supportive of Israel right now. If they see that, they're going to interpret it as a fulfillment of prophecy, because they're deceived by this book, because this book has them by the cojones. They will not be able to reject it, most Christians. The overwhelming majority of them are going to be sucked into this thing. So, you know, any listeners out there that are still sucked into that book, you claim you're Jew-wise, but you're still following that book. How can you possibly believe that that book is inspired when it's going to serve as a means to suck so many people in to the Jew world order? It already is.
Falschen Namen geworden, beziehungsweise mit falschen Bildern, weil es ist Dieter Bohlen alleine. Und Dieter Bohlen, der kann nämlich nur singen. Der kann nicht so singen wie Thomas Anders. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Wahrscheinlich holt er sich einen anderen Sänger auf die Bühne. Es ist ein Konzert, es findet hier in Berlin statt, nicht weit von mir entfernt. Ich glaube hier in der Wuhlheide oder Nee, wo spielt denn der? Der spielt ein Konzert in Berlin. Wollen wir da hin zu Dieter?
Nee, der ist in der Zitadelle spielt. In der Zitadelle. Stimmt, in Spandau. Dass das überhaupt erlaubt ist. Von Lemmy warm gespielt und jetzt kommt Dieter Bohlen.
Johnny Depp hat da auch gespielt.
Johnny Depp wurde ja von seiner Frau
geschlagen. Von Amber, ja genau. Rund um
alle her. Großen Männer wurden von ihrer Frau geschlagen.
Genau, das ist so. Alle großen Männer werden von ihren Frauen geschlagen. Außer Dieter Bohlen, deswegen ist es kein großer Mann. Weil der hat seine Frauen geschlagen. Obwohl, das weiß man nicht.
Weiß man nicht. Achtung, liebe Abmann-Anwälte, hier sind Sie richtig bei Fest und Flauschig.
Weißt du, was ich übrigens auch wahnsinnig erstaunlich finde, was ich gehört habe schon wieder? Was ist aus Bushido geworden nach diesen ganzen Schlagzeilen, die gerade waren? Bushido hat hier Arafat und seinen neuen Schutzpatron auch schon wieder verraten. Ich habe gehört, der hat sich zurückgezogen und produziert gerade eine Netflix-Serie, die genau wahrscheinlich das aktuelle Geschehen, was in seinem Leben stattfindet, dokumentiert. Und ich bin mir sicher, die kommt noch dieses Jahr raus. Das wird eine fette Bushido, eine sechsteilige, achtteilige Dokumentation. Und das wird aber auch wieder so sehr, sehr seriös, weil er hat ja irgendwelche Leute gehört, weil es ist natürlich auch wieder Dokumentationsgold, jetzt eine Doku zu machen, wo er natürlich auch sagen, nochmal genau seinen Werdegang erzählen wird und was für Scheiße er gefressen hat und wie hart das war mit dem Arafat, 12 Jahre, weil er wollte eigentlich nie mit Gangstern arbeiten. Und dann wird diese Dokumentation ihn nochmal wieder heilig sprechen, weil auch da muss man sagen, auch eine Frage, die man sich bei der Michael Jackson Dokumentation stellt, so eine Dokumentation mit der untergelegter Musik und so, das macht alles was mit dir. Wie sehr will man eigentlich, dass das alles nicht einfach sachlich aufgearbeitet wird? Also bei Michael Jackson, okay, ich springe jetzt wieder, aber bei Bushido bin ich mir sicher, das wird eine Dokumentation, die ihn rausholen wird. Die wird dafür sorgen, dass er dann doch wieder ins gutbürgerliche Deutschland zurückkehrt und raus aus der Rotlicht- und Unterwelt.
Ja, die Frage ist, kann er sich in Berlin noch so bewegen? Das ist ja das Ding. Ich glaube, es geht gar nicht, dass er da raus. Ich glaube, er ist schon raus. Das Problem ist halt, wann kann er alleine durch die Fußgängerzone?
Ich habe gehört, der wohnt schon unter Miete bei Gunther Jauch in Potsdam, weil da kann dir nichts passieren. Also wenn er da wohnen
würde. Im Panic Room von Gunther Jauch. Genau. Gunther Jauch geht immer in Panic Room, wenn der Kontostand unter 50 Millionen geht, dann muss Gunther Jauch erstmal im Panic Room in eine Tüte atmen. Und deswegen hat er einen ganz großen Panic Room. Die ganze Wohnung ist ein einziger Panic Room.
Ich möchte gerne, dass diese Sendung heißt Im Panic Room von Gunther Jauch. Wir müssen ja noch mal ändern.
Ja, Alter, das ist der Titel hier nochmal offiziell geändert. Ich möchte nochmal ganz kurz eine Information zum Thema Vollplayback, weil mir es eben einfiel, Dieter Bohlen wird natürlich Vollplayback in Moskau gemacht haben und auch in der Zitadelle Spandau wird er natürlich nicht so bescheuert sein zu singen, sondern der hat einfach einen, der da für ihn singt und der macht irgendwie so zweimal Piepser ins Mikrofon live, ansonsten ist das Vollplayback. Habe ich diese Woche nämlich die Bandgeschichte der Wenger Boys mir durchgelesen und da ist ein sehr bemerkenswerter Satz mit drin, unter dem Abschnitt Wirken bei Wikipedia. Erfolge hatte die Gruppe Wenger Boys vor allen Dingen in Europa. Insbesondere in den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Spanien. Mit Boom, 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 We are going to Ibiza und We like to party, the Wenger Bus, erzielten sie Nummer 1 Hits. Und jetzt kommt's. Alle Auftritte erfolgten ohne Band und mit Vollplayback. Ja. Dass das nicht immer so ein Satz ist, den man auch einfach auf so einer Künstleragenturseite mit draufschreibt. Machen Sie sich keine Sorgen. Alle Auftritte erfolgen ohne Band und mit Vollplayback.
Ja, als Werbung. Keine Sorge. Die Band fängt nicht an zu jammen. Die Lieder sind genauso lang auf wie auf CD. Und die werden auch in der gleichen Reihenfolge abgespielt.
Olli Schulz. Alle Auftritte genau. erfolgen alle Auftritte ohne Band und mit Vollplayback.
Genau. Also Konzert geht Machen genauso Sie lange wie die letzte CD.
74 Minuten.
29 Konzert. Minuten.
Und ab und zu skippt dann auch so ein bisschen nur den Track. Weißt du, der kaltblütige Manager, machen sich keine Sorgen, bei meinem Künstler alle Auftritte erfolgen ohne Band und mit Vollplayback.
Ja, das ist die Trauer, das finde ich halt auch ein bisschen traurig, dass immer mehr große Produktionen, ich habe es bei Florence and the Machine gemerkt, die hat natürlich live gespielt und hat eine fantastische Band dabei. Allerdings war mir das, wie gesagt, ein Ticken zu groß, weil ich habe die zweimal vorgesehen. Beim ersten Mal haben alle geweint im Publikum, als ich die gesehen habe. Es war trotzdem ein tolles Konzert, aber dass irgendwie alle möglichen Bands irgendwann anfangen, sich so Unterstützung zu holen, die vom Band kommt. Dass auch immer Bands zum Beispiel mit Click-Tracks spielen. Das heißt, da läuft ein Click auf dem Schlagzeuger das Ohr mit und dann spielt er genau on point. Bei manchen Produktionen ist das vielleicht wichtig, bei mancher Musik. Aber ich finde, eine Band, die komplett live spielt, das ist immer noch unschlagbar. Und ich muss jetzt auch, ich will auch gar nicht drüber reden, meine Tour ist nämlich schon ausverkauft. Ich gehe im Mai auf Tour. Aber lass uns über was Künstlerisch reden. Worauf ich mich wirklich freue, ist jeden Abend auf die Bühne nur Gitarre, nur ich und ich habe
keine Band, nur ich und mein Vollplayback.
Nur ich und mein Vollblack, das Vollplayback-Theater von Olli Schulz. Nee, aber einfach nur Gitarre und einfach auf die Bühne gehen, das habe ich, ich habe mal nachgerechnet, seit 2013, 14 habe ich keine richtige Solotour mehr gemacht und ich bin ein bisschen
aufgeregt. Damals in der Live, ich war doch in der Live-Musical, war ich mal bei dir beim Konzert.
Da war ich auch mit Band da. Du hast mich, glaube ich, noch, genau, du warst noch nie da, wenn ich ganz alleine gespielt habe. Wenn ich diese, also, das ist natürlich nochmal ganz, ganz radikal, weil ich dann auch wirklich mal Songs abbreche, wenn sie mir zu langweilig sind oder auch jamme oder auch mal eine 20 Minuten rede und diese Shows einfach so gestalte, wie ich mich an dem Abend fühle. Und da freue ich mich sehr drauf. Wie gesagt, ist keine Werbung, ist schon ausverkauft. Vielen Dank, dass ihr alle zur Tour kommt. Die kommen. Ich glaube da trotzdem, dass
Was sind das für Venues? Also, wo würden das auch hier?
Im RBB-Sendesaal und in Hamburg spiele ich in der Kampnagel und in Bremen leider in einem sehr kleinen Laden, wo im Schlachthof, da passen nur 430 Leute rein. Ich liebe das im Schlachthof und ich habe da auch früher schon ganz oft gespielt, also öfter gespielt. Und
Saal passen nur 400 Leute rein?
Ja, es ist alles bestuhlt, weil es werden keine Konzerte, wenn ich damit alleine mit Gitarre
bin. Ach so, es ist bestuhlt.
Ja, es ist alles bestuhlt. Und es soll so ein bisschen, ganz ehrlich, der Spirit, den ich damals hatte, als ich auf die Bühne gegangen bin, war, ich habe schon 10 Jahre zu Hause auf dem Sofa in meiner WG Musik gemacht. Also immer, wenn Leute zu Besuch bei meinem Mitbewohner, bin ich einfach ins Zimmer und habe Gitarre gespielt auf dem Sofa. Und so bin ich eigentlich Musiker ein bisschen geworden. Und dieses Konzept habe ich auch auf der Bühne weiter vertreten. Die Leute sitzen da und ich spiele ihnen einfach was vor. Und die müssen zuhören. Das ist alles, was ich will. Das macht mir Spaß. Ja.
Nadel! Komm her! Ich spiel dir was vor!
Komm her! Bring mal ein paar Freunde mit! Ich hab Bock auf
Cherry Lady! Hit-di-di-di-di-di!
Das ist. Dieter Bohlen hat wirklich Songs geschrieben. Ey,
man hasst den irgendwie, sorry, ganz aber man liebt den auch.
Ich will jetzt nicht, dass die Sendung zu lang wird, aber dass diese Woche Capital Bra sich mit Dieter Bohlen erst angelegt hat, weil Dieter Bohlen gesagt hat, er hat gar Capital Bra, das ist dieser neue Erfolg von diesen neuen Rappern, die haben gar keine Kohle, die sitzen an ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung und Capital Bra das dann so getriggert hat, dass er erstmal seine Kinder vor die Kamera geholt hat und gezeigt hat, dass er draußen echt irgendwie Maybach vor der Tür oder Rolls-Royce stehen hat, ein Phantom oder sowas, ja, und gar keine Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern eine Zwei-Etagen-Wohnung. Das ist schon interessant. Ist dass es noch so getriggert wird da bei jemandem, der so erfolgreich ist wie Capital Bra, der wirklich ein Top-Künstler ist.
Ja, muss der das ist doch so gar erfolgreich, nicht, weil die alle, die ziehen den ganzen, ey, ganz ehrlich, diese ganzen Hip-Hopper ziehen allen Kindern die das Geld aus der Tasche. Das ist so, also beziehungsweise das Geld der Eltern meistens. Das ist einfach das Größte. Du kannst die Kids alle so irgendwie abziehen und die werden so schnell reich damit. Ich habe das gerade gesehen, so Live-Aufnahmen von hier, ich glaube Bones und Raff und so, ne? Also super erfolgreich, auch alles gegönnt und so, ne? Aber das sind alles 12- bis 16-Jährige auf dem Konzert. Und ganz vorne ist ein harter Moshpit mit 17-, 18-Jährigen Assis. Es ist wirklich, es ist wirklich krass, was für eine Geldmaschine das ist. Es ist auch völlig in Ordnung. Es ist nur eine reine Analyse, nur eine Sichtweise. Und die kriegen halt, die haben wahnsinnig viel Geld, weil die Kids, für die sind das alles Role Models. Ich habe neulich auch vorgestern auf dem Konzert bei Lina Larissa Strahl so ein Typ, ich dachte, ey, der Kartenabreißer, das ist ja Kollege. Nein, das war ein Typ, der original 1:1 aussah wie er, weil der absolut den gleichen Style, gepumpt, die gleiche Kette und dann auch so dieses Shirt von Alpha Shirt oder so und den Bart. 1:1, das sind die Role Models, das sind die Superstars der Kids.
Aber Kolle hat sich auch mit Dieter Bohlen hier, die schreiben sich bei Instagram immer Sachen unter die Bilder und so.
Ja,
und
weil das jetzt, darum weil, und so. Ja, das geht jetzt darum, Leute, die es geschafft haben, da ist es auch egal, was für ein Kunst, also in den Bereichen, egal in welcher Kunst du dich bewegst, Hauptsache du hast Geld, fährst einen Maybach und dann seid ihr eine Liga, dann gehört ihr alle zusammen, dann seid ihr irgendwie, dass man sich eigentlich dafür verachtet hat, dass der eine richtige Scheißmucke macht, also Dieter Bohlen in diesem Fall. Das ist dann auch egal, weil man ist ja irgendwo angekommen, Establishment, und dann muss man da auch Buddy hier, Schulterschüsse.
Geld verbindet,
so ist das. Geld verbindet und fest und flauschig verbindet. Ich höre gerade unsere Abschiedsmusik gerade hier.
Oh, ich höre sie auch. Das gibt's doch gar nicht. Ich klapper nochmal schnell einen Kinderriegel, der hier schon sehr lange liegt, aber Kinderriegel werden nicht schlecht. Übrigens, das ist eine ganz frivole Idee, wieder aus der Snackabteilung. Ich habe einen Kinderriegel gesehen mit dunkler Schokolade. Es gibt eine Sonderedition, dunkle Schokolade Kinderriegel.
Ja,
und weißt du was, ich sehe gerade, wo du den Nudelsalat vom Fleisch oder aufmachst, oder was ist das? Nee.
Weißt du, was ich jetzt gerade aufmache? Ja.
Was ist das? Mega-Musik. Weißt du, was ich jetzt gleich mache? Ich habe kürzlich in Berlin, ich laufe gleich runter zu einem richtig leckeren Fleisch. Dann gibt es ein leckeres Bulettenbrötchen, wie das hier heißt. Boulette mit Senf und schön lauwarm und so einen geilen Nudelsalat auf Mayo-Basis. Pfeife ich mir rein. Und hier, Ferrero auf jeden Fall. Es gibt jetzt dunkle Kinderriegel. Keine Werbung. Gibt auch andere.
Duplo Milchcreme. Kennst du Duplo Milchcreme?
Finde ich scheiße.
Ja, finde ich voll gut.
Ja, finde ich scheiße. Ein Instagram-Account, den ich vielleicht mal ganz kurz... warte mal. Wie heißt der nochmal? Junkfood. Ich glaube, Junkfood bei Instagram. Die Storys geht so, aber der fotografiert immer die neuesten. Junkfood-Guru. Junkfood-Guru, Storys sind geht so, aber der hat wirklich die geilsten. Hier, zum Beispiel Monte, Fan Edition, Monte White. Der hat so, das ist wirklich so geile Sachen. M&M's, Bounty, Twix und Kekse.
Und die kann man da bestellen?
Nein, der findet die einfach. Oder Philadelphia Oreo Mousse.
Aber
oder die Alfredo Pizza.
Der findet die.
Der findet die. Gib mal ein Instagram Junkfood Guru.
Mag, das gucke ich mir ganz in Ruhe an.
Nee, warte mal, guck mal, gib mal ein. Alleine, hast du einen Rechner vor dir?
Mhm.
Ah ja, mach mal. Da kann ich stundenlang. Ich will nur die Bilder sehen. Ich will gar nicht, dass er da irgendwas erzählt oder irgendwelche persönlichen Sachen. Er soll nur die geilsten, diese Sachen zeigen.
Da ist Junkfood Guru, warte.
Guck mal, das erste Bild, Monte White.
Oh, Monte White. Gibt's das dann noch als Getränk? Ich habe ja gehört, der.
Monte als Getränk?
Kennst du Monte nicht als Getränk?
Ja, klar. Monte ist echt, die gibt's als Getränk?
Ja, es gibt Monte als Getränk. Und dann habe ich wochenlang getrunken, als ich rausgekommen bin. Das ist so ein dickflüssiger Kakao. Und dann habe ich bei Stiftung Warentest gelesen, dass es so mit der ungesündeste ist, was man als Kind trinken kann. Weil da so viel
Altöl drin ist.
Ja, da ist Altöl, das sind Kleingeriebe, Knochen, alles ist da mögliche drin. Aber Monte White als Getränk würde ich mir trotzdem sofort reinballern.
Guck mal weiter runter, zum Beispiel hier.
Oreo Philadelphia Mousse. Wahnsinn, was ist, ja.
Der
ist ja,
guck mal hier, oder Kit Kat Green Tea Matcha. Gibt es KitKat Green Tea Matcha.
Das ist ein Deutscher, ne? Das ist ja
neu. Ja. Oder, hier, guck mal da. Das kommt der Kinderriegel, da ist es sogar. Den hat er hier auch, aber ich habe den Supermarkt gesehen. Kinderriegel Dark und Mild.
Big City Pizza Istanbul gibt es auch mit Schitschuk. Auch lecker.
Ermann High Protein Shots. Kinder Eggs Haselnuss.
Das hat das ja mal wieder was rausgehört. Ja, irgendwie bist du von uns beiden. Ich bin schon Mitte 40. Du bist jetzt Ende 30. Du bist von uns beiden trotzdem immer noch das Internet-Kid. Ich verabschiede mich langsam aus dieser Welt und lasse mich mit großen Augen von dir trotzdem immer wieder reinziehen in diese Welt.
Mein Lieber, hab einen schönen Tag.
Du auch. Das war fest und flauschig.
Wenn du Bock hast, ich bin nachher noch am Potsdamer Platz, ist mein Lieblingsplatz in Berlin.
Breakdancen oder was?
Nee, ich hab da ist ein cooles, am Alex im Potsdamer Platz, hier gibt's gar keinen Alex. Doch, nee, dieses Restaurant.
Der Alex am Potsdamer
Platz. Nein, das Restaurant Alex, Mann, das Alter. Restaurant Alex. Das Frühstücksrestaurant.
Da hängst du ab oder was?
Ja, ich bin am Potsdamer Platz, da findest du mich. Da spüre ich, wie Berlin wirklich ist. Ja. Denn Bockers ist ja ungefähr in der Mitte, da können wir uns nachher da treffen. Fahren wir mit so einem komischen Coupe-Roller durch die Gegend.
Freust du dich schon auf diese Roller, dass die bald hier erlaubt sind? Meinst du, es wird ein großes...
Auf diese Mini-Leimroller? Mhm. Ja, weil diese ganzen zugedröhnten Berliner sich einfach die Haxen brechen werden damit. Ich habe so geile Berichte gelesen. Ich finde ja schon...
Ey, du immer mit deinem Berlin-Bashing, als wenn in Köln keiner mit diesem Roller rumfahren wird.
Nee, also diese komischen Tretroller mit Elektromotor drin. Ich finde diese Motorroller mit Elektromotor, finde ich sinnvoll, die auf der Straße fahren. Aber dass du denn demnächst mit so Tretrollern für Erwachsene, die 30 km/h fahren können, über Fußwege ballern darfst, scheiß drauf, da muss kein Kennzeichen dran, aber das wird auf gar keinen Fall, wird das gut gehen.
Nee?
In Berlin vor allem nicht, auf gar keinen Fall.
Ich bin gespannt.
Auf gar keinen Fall, nein. Keine Ahnung, in Steglitz kannst du die hinstellen für die Omas zum Einkaufen oder sowas.
Ja,
aber doch nicht in Berlin, auf gar keinen Fall. Ich habe so einen Bericht gelesen aus Madrid, wo die Madrid dann irgendwann die Bürger, die Leute da von der Stadt irgendwann gesagt haben, es muss verboten werden. Wir müssen jetzt regulieren, das sammelt die alle wieder ein, es ist nur Chaos.
Ihr reguliert da draußen den Verkehr, wir regulieren immer noch die Podcast-Szene. Das war fest und flauschig für euch diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hatten eine gute Zeit, ja?
Ja, wir hatten eine super Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch eine super Zeit. Jetzt beginnt die Woche wieder. Bitte passen Sie auf bei allem, was Sie tun. Fangen Sie nicht an, aus Versehen in so eine Netflix-Serie reinzurutschen. Hören Sie auf mit Netflix-Serien, machen Sie keine Podcasts, dann kann nichts schief gehen. Dann kommen Sie nicht von der Bahn ab.
Genauso ist es. Alles klar. Ich kann dann schon gar nicht mehr reden. Ich muss jetzt Bechermüsli essen. Tschüss, Jan. Tschüssi.
Tschüss, Olli. Ciao, Leute.
Tschüssi.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Schöne Woche. Ciao.
Ciao.